Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Also das letzte Lied konnte ich ja etwas übersetzen. Das war ja nur auf Englisch gesungen. Unser Gott ist mächtig, er ist wunderbar. Also ein toller Glaubensausdruck für unseren Herrn. Unser Bundespräsident redet oft von Freiheit. Das ist sein Thema. Und das bekommt nochmal ein ganz besonderes Gewicht, wenn man darauf achtet, woher er denn dieses Ganze nimmt, nämlich aus den Erfahrungen der DDR. Und deshalb ist das Thema Freiheit angesagt. Wir stammen ja alle hier, oder überwiegend, aus einer Stadt, die sich nennt die Freie Hansestadt Bremen. Nicht nur einfach Hansestadt, sondern die Freie Hansestadt. Und die berühmten Stadtmusikanten, die ja nun leider nicht zu unserem Einzugsbereich gehören, der Roland gehört noch zu uns, zu St. Martini, nicht? Aber die Stadtmusikanten leider nicht mehr. Diese Stadtmusikanten, die haben ja mal gesagt, Besseres als den Tod finden wir allemal. Und deshalb sind sie nach Bremen gezogen. Recht hatten sie. Hier in der Nähe von Bremen haben die freien Stedinger Bauern einmal gekämpft gegen die Bremer. Die freien Bauern wollten ihre Freiheit behalten, aber die Bremer haben sie besiegt. Da hatten die Bremer dann ihre Freiheit auf Kosten der anderen. Und an diesem Konflikt hat sich im Grunde bis heute nichts geändert. Selbstverwirklichung ist angesagt. Und ich möchte gerne mit euch heute über eine Person sprechen, die heißt Onesimus, ist in der Bibel erwähnt. Und daran können wir allerhand lernen und sehen, denn dieser Name dieses Mannes, Onesimus, heißt nützlich. Er stammt aus einer Sklavenhaltergesellschaft und die Geschichte wird im Brief an Philemon beschrieben. Nützlich. Er möge uns heute nützlich sein, weil sich dabei zeigen wird, ob christlicher Glaube mehr zu sagen hat als die Sätze, die sich jeder sagen kann. Oder wo einer mit ein bisschen Nachdenken dann auch noch dahinter kommt. Ich meine, nur die Sätze im Christentum sind interessant, die nicht alle bei ein bisschen Nachdenken sagen können, die Sätze, die nicht sofort einleuchten. Und deshalb lese ich uns jetzt den Text zur Predigt vor aus Philemon. Das ist ein biblisches Buch nochmal nebenher gesagt. Nicht? Kommt nach Thessalonicher, Timotheus, Titus. Und dann kommt Philemon, für alle, die das immer überschlagen haben. Lies es nochmal zu Hause nach. Es sind nur 25 Verse und von den 25 Versen lese ich jetzt von Vers 8 bis 22, also lautend. So schreibt der Apostel Paulus an Philemon. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Und so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne dein Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Und dann bitten wir dich, du lieber Herr, öffne dein Wort und rede du, wirke du an unseren Herzen. Amen. Ihr habt ja schon auf dem Sonntagsblatt gesehen, ich habe diese Predigt gegliedert in Onesimus bringt Profit. Onesimus wird Profi, Onesimus gewinnt Profil. Das heißt, in der Gliederung habe ich immer nur einen einzigen Buchstabenweg genommen und verändert und sofort kommen ganz, ganz andere Inhalte. Fangen wir an mit Onesimus bringt Profit. Ja, die historischen Stellung der Sklaven, denn Onesimus war ein Sklave, die waren zu fürchten. Die Sklaven zählten nicht mehr als irgendein Werkzeug, sie hießen Sache mit Füßen. Sache mit Füßen. Von Mensch war überhaupt nicht die Rede. Als Sklaven konnte man sich kaufen, so wie man sich Pfirsiche kaufte oder Fische oder Kleidung, so konnte man sich eben auch einen Sklaven kaufen. Und Plinius, der römische Schriftsteller, schreibt von einem Mann, Vedius Pollio, der behandelte einen Sklaven folgenderweise. Der Sklave war ausgerutscht mit einem Tablett voll Kristallgläser, ein Becher zerbrach. Da wurde der Sklave auf der Stelle in den auf dem Hof befindlichen Fischteich geworfen, wo ihn die neun Augen zerrissen haben. Tja, rebellische Sklaven, die wurden umgehend vernichtet und aus dem Wege gebracht. Und ich hätte es ja gut gefunden, wenn das Christentum schon damals die Kraft gehabt hätte, die Sklaverei abzuschaffen. Das hat das Christentum nicht hingekriegt, sondern da herrschten grausame Zustände. In dieser Sklavenhaltergesellschaft, da ging es nicht um Mindestlohn, da brauchte man gar nicht drum zu streiten. Das war leibeigen für den anderen. Man war ein Nichts. Und da musste man schon Nerven gehabt haben, wie Onesimus hier, abzuhauen. Aus diesen Verhältnissen abzuhauen, denn wenn man dabei erwischt wurde, dann kriegte man ein F auf die Stirn eingebrannt oder aber man wurde gekreuzigt, denn das Kreuz ist das alte Symbol für die Sklaven. Die wurden auf diese Weise hingerichtet. Also, Onesimus haut ab. Nützlich soll er sein. Aber jetzt wird er nur für sich selbst nützlich, denkt er. Name und Person ist Programm, Nutzen ja, aber für sich. Und damit kommen wir uns schon ganz, ganz nah. Vielleicht träumst du auch manchmal davon, dass du einfach abhauen möchtest. Weg sein. Nicht mehr nur für andere profitieren oder für andere nützlich sein. Wem bringst du Profit? Wer profitiert von dir? Deine Arbeit, die du tust. Mutter sein, für die Kinder da sein, Hausfrau, Beruf. Wer profitiert von dir? Auch wir hier als Gemeinde. Ja, wer profitiert? Und dann muss ich gleich jetzt hier sagen und bringe hier schon Evangelium hinein. Unser Herr Jesus, der sieht das alles, was du tust. Alles. Auch was sonst keiner sieht, wo sie alle drüber weggucken, was sie alle für selbstverständlich halten. Unser Herr Jesus sieht das ganz genau und weiß ganz genau, was du gerade tust und auch was du getan hast. Jesus sieht uns und dann ist die Sache für uns schon mal sehr, sehr gut, denn wir wissen, wenn Jesus sieht, dann sind wir nicht allein. Natürlich ist das schön, wenn man gebraucht wird, wenn man sich nicht, wie später einer sagte, als nützlicher Idiot fühlen muss. Das ist natürlich schön. Fragt einmal die, die unter uns sind und sich nicht mehr gebraucht fühlen. Aber noch schlimmer ist es, wenn man missbraucht wird. Natürlich ist es gut, zu etwas nützlich zu sein. Aber wehe, man wird ausgenutzt. Das tut weh und das verletzt. Und wie soll man dann damit umgehen? Unser Regelfall ist eigentlich, dann nehmen wir Medizin. Klar, immer mehr, bis wir die böse Situation nicht mehr vor Augen haben. Oder wir fressen alles in uns rein. Und wenn man dann die Situation beim besten Willen nicht mehr ändern kann und trotzdem leben wollen, macht man dann womöglich nachher Selbstmord. Das Leben wird zu eng. Vor 500 Jahren habe ich einmal in einer Band mitgespielt. So lang ist das schon her. Die Band war nicht gut. Die Musik war schlecht, aber wir waren laut. Und laut sein genügte, um eine Menge Jugendliche ranzuholen. Ich will das nicht alles im Einzelnen erzählen, waren abenteuerliche Sachen dabei. Aber ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir einen kanadischen Folk-Song gespielt. You can live while you are dying, you can laugh while you are crying. Du kannst leben, während du stirbst. Du kannst lachen, wenn du schreist. Unter Tränen noch glücklich sein. Wie denn? Wie denn? An Ketten reibt man sich doch bekanntlich wund, selbst wenn es goldene Ketten sind. Aber Jesus ist gerade für Menschen in Ketten gekommen. Zu Sklaven der Sünde, zu Gebundenen der Abhängigkeit, zu Gefangenen des Leids, zu Leuten, die kaputt gehen an ihrer eigenen Schuld und an der Schuld anderer, zu denen, die innerlich so verletzt sind, dass ihr Leben nur noch ein einziger Krampf ist und die man nicht ansprechen kann, ohne sofort überschüttet zu werden mit einem Schwall von Aggression. Aber Jesus ist auch zu den Sklaven der Gleichgültigkeit gekommen. Und diese Sklaverei ist lebensbedrohlich. Man braucht ja keinen, der einen befreit, denkt man. Onesimus bringt Profit. Jetzt kommt der zweite Punkt. Onesimus wird Profi. Nur ein Buchstabe fällt weg und die ganze Situation verändert sich. Profi. Irgendwann muss Onesimus das verstanden haben. Das Amateurhafte ist vorbei. Er hat verstanden, Jesus ist für mich da. Und Jesus meistert jetzt mein Leben. Aber vorher, da ist irgendetwas passiert. Und dieses andere, was da passiert ist, das hat ihm dann wieder ein Sklave gezeigt, ein anderer Sklave. Das Profisein ist vorbei. Das Amateurhafte ist vorbei. Er gehört jetzt zu Jesus. Und im Grunde sind wir ja, so profihaft wie uns auch geben, meistens keine Profis. Wir können in unserem Beruf Profi sein. Wir können als Geschäftsfrau Profi sein, als Aktienhändler, als Autofahrer, als Sportler, als Computerspezialist und. Aber Profi als Mensch, Profi in Sachen Leben, da bleiben wir in der Regel Amateure, Lehrlinge. Und spätestens im Tod zeigt sich das. Im Tod. Denn amateurhaft ist es, wenn die wichtigste Frage des Lebens nicht geklärt ist. Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Das heißt, da bleiben wir Amateure. Im Fokus vor zwei Wochen war eine interessante und spannende Geschichte zu lesen von Frank Beha. Den Mann, den gibt es nicht mehr, der sich so nannte, der hat mit dem Leben abgeschlossen, der ist jetzt Mönch geworden. Er heißt jetzt Bruder Longinus. Frank ist gestorben, sagt er. Aber dieser Bruder Longinus ist jetzt im Kloster und sagt, jetzt bin ich endlich frei. Endlich frei. Er hat das Amateurhafte seines Lebens gemeistert. Er hat seinen Meister gefunden, Jesus. Das ist dem Onesimus genauso gegangen. Und da steht jetzt alles Kopf. Der im Gefängnis hilft dem Freien, der sich frei gemacht hat. Und der Sklave, der eigentlich in Unfreiheit ist, ja, der wird jetzt erst richtig frei. Und da frage ich mich, warum ist denn der Onesimus zu Paulus gelaufen, zu einem Gefangenen? Und ich ahne nur etwas vom Evangelium. Das hat eine Sogkraft. Der Onesimus muss Paulus schon vorher gekannt haben. Philemon muss schon besucht worden sein durch Paulus. Aber jetzt kommt die Strahlkraft des Evangeliums, nämlich der Satz, ein Bettler sagt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Das muss da passiert sein. Das hat der Onesimus da begriffen. Das war nicht stolz und arrogant von oben herab. Und diese Christen sind zu fürchten. Ich kenne solche, ihr sicherlich auch, die im Bewusstsein der Wahrheit, die sie gefressen haben, alles über den anderen von oben herab immer nur sagen. Das ist keine Empathie, das ist kein Mitgefühl, das ist keine Barmherzigkeit, da ist überhaupt kein eigenes Sündenbewusstsein da. Paulus sagt dem Onesimus, wo es was zu essen gibt. Paulus konnte dem Onesimus keine Freiheit geben. aber er konnte ihn mit Jesus zusammenbringen. Und was hat Onesimus davon? Wirkliche Freiheit. Denn der wirkliche Sklave, der freiwillige Sklave, Jesus, der gibt ihm hier die Freiheit. Denn dafür ist Jesus gekommen, ist er für uns ans Kreuz gegangen, um uns zu befreien, um uns frei zu machen von der Sklaverei. In meiner alten Gemeinde haben wir jeden Sonntag im Gottesdienst Abendmahl gefeiert. Und da waren wir eines Tages wieder dabei, Abendmahl zu feiern. Da geht hinten die Tür auf und es ist ein ziemlich langer Weg von der Tür bis zum Altar. Und dann steht da einer, dem sah man von Weitem schon an, dass er seit Tagen, seit Wochen kein Bett mehr gesehen hat, keine Dusche, kein Wasserhahn. Ich nehme auch an, er roch so, das konnte ich aber auf die Entfernung nicht riechen. Er hatte offensichtlich mit Alkohol viel zu tun. Und dann kam er nach vorne und reihte sich ein in die Reihe derer, die zum Abendmahl kamen. Und ich stand dann da und musste austeilen und dachte mir nur, Bernd Bierbaum, was machst du jetzt? Was kann ich denn so einem Alki, so einem Alkoholiker, jetzt das Abendmahl geben? Das hat man mir an der Uni nicht beigebracht. Gar nichts. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe es ihm dann zum Schluss gegeben. Und dann erzählte er später, in dem Augenblick, als er das Abendmahl nahm, da fuhr es in ihn hinein, es durchzuckte ihn, als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen, von den Haarspitzen bis in die Fußnägel hinein, ging es wie ein Blitz. Jesus hat uns erlöst. Und dieses Wort erlöst, das steht für Sklavenfreikauf. Da hat er diesen Alvin, hieß er, diesen Alvin erlöst, den hat er freigekauft. Und Erlösung bedeutet so viel wie, da stehen eine Menge Leute auf dem Sklavenmarkt, werden zum Verkauf angeboten und dann kommt Jesus und bietet den Preis, den wir kosten und erlöst uns, zahlt aus. Wir sind frei. Der Alvin wurde frei. Sklaven, Freikauf. Eine Lehrerin hatte eine Abtreibung hinter sich und keine Ahnung, was das bedeutete. Sie wurde einfach krank und rannte von Arzt zu Arzt, war krank. Sie ging dann zur Kur, zur Reha, war immer noch krank. Und dann träumt sie nachts, so arbeitet Gott manchmal, dann träumt sie nachts, dass sie krank ist, liegt an der Abtreibung. Das sind die Spätfolgen der Abtreibung. Und dann sollte sie, sagt ihr, auch noch jemand im Traum, sollte Christen suchen, damit sie mit denen zusammen über ihre Situation reden konnte. Die hat sie gefunden, ganz schnell. Es gab eine christliche Gruppe in dieser Reha. Und dann haben sie darüber geredet und haben das besprochen. Und dann hat sie das Evangelium entdeckt. Da merkte sie, wie Jesus sie freikaufte, frei machte, wie er ihre Sünden vergab, sodass sie wieder gesund wurde. Denn hier war die Ursache der Krankheit ziemlich klar. Sie wurde wieder gesund. Und damit kommen wir jetzt doch gleich schon zu unserem nächsten Punkt. Profil ist da angesagt, denn diese Frau kam bei uns in die Gemeinde nach ihrer Heilung. Und dann hat sie eines Tages ein Zeugnis gegeben, ein Lebenszeugnis, und stand vorne. Und hinten in der letzten Reihe, und das vergesse ich nie, da saßen alle ihre Schüler und hörten sich das an, was sie jetzt erzählte. Ein Schüler neben dem anderen. Und dann hörten sie dort alle zu, wie sie ihre Schuld vor den Menschen bekannte und wie ihr vergeben war. Es war ergreifend. So ist Jesus. Und so kauft er uns frei und so gibt er uns Profil. Denn dass sie da vorne stand und es sagte, das war schon mehr als der Freikauf, sondern das war Profil. Da bekam ihr Leben eine neue Reife. Onesimus bekam auch Profil, als er zurückging. Und Christsein, das ist was für Leute mit Rückgrat. Durchaus für Leute mit einem gebrochenen Rückgrat, aber das hat Jesus geheilt. Und Christsein heißt nicht, dass wir alles graue Mäuse sind. Sein Christsein heißt, dass Jesus uns Rückgrat gegeben hat, dass er uns stärkt, das uns den aufrechten Gang gehen lässt, dass wir vor ihm wer sind. Als ich 15 war, hatte ich ein Problem. Gott sprach zu mir, ich will dich als Pastor haben. Mit 15, ziemlich früh. Und ich sagte, du, ich habe da mit ihm diskutiert. Ich sagte, das geht nicht. Du weißt, ich habe Errötungsfurcht. Ja, also ich werde rot, laufende Meter. Wenn mehr als zwei Leute zusammenstehen und ich rede mit ihnen, habe ich gleich so eine Bombe. Ich sage, das geht unmöglich. Wie willst du mich als Pastor auf die Kanzel stellen und ich stehe da die ganze Zeit und habe immer so einen roten Kopf? Das geht doch gar nicht. Das ist Unsinn. Ja, wenn man mit Gott diskutiert, ich kann euch das schriftlich geben, das funktioniert nicht. Gott gewinnt immer. Immer. Ich wundere mich nur, dass er überhaupt diskutiert hat mit mir und dass er sich darauf eingelassen hat. Ja, er hat sich darauf eingelassen und hat gesagt, ach, deine Errötungsfurcht, das lass mal meine Sorge sein. Das klingt ja merkwürdig. Soll ich seine Sorge sein lassen? Und dann habe ich nachher den entscheidenden Schritt getan, habe gesagt, ist in Ordnung. Ja, ich werde Pastor, aber auf deine Verantwortung. Und wenn ich dann noch rot werde, dann hast du selbst Schuld. Du trägst jetzt die Verantwortung. Ich kann heute noch rot werden, aber es macht mir nichts mehr aus. Und das war die erste Hilfe, die mir dazu teil wurde, dass ich das unserem Herrn Jesus gegeben habe und dass der sich darum gekümmert hat. Denn ich brauchte mich nicht mehr dauernd mit mir selbst zu beschäftigen. Ich war frei. Und er hat mich frei gemacht. Er hat mir das ganz leibhaftig abgenommen. Nicht auf einen Schlag. Das war ein Prozess. So ein langer Prozess. Aber ich war frei. Inzwischen habe ich vor so vielen Leuten geredet. Wenn ich davor jedes Mal immer einen roten Kopf gekriegt hätte, das wäre eine Katastrophe gewesen. Nein, als Christ ist man eine Persönlichkeit. Und dazu will Jesus uns machen. Dann will er uns ermutigen, gegen den Strom zu schwimmen. Und dann will er uns helfen, dass wir uns nicht treiben lassen müssen. In der Begegnung mit Jesus, auch bei Onesimus, muss etwas Entscheidendes passiert sein. Wir sind heute Pilger oder Flüchtlinge? Flüchtlinge laufen immer nur weg. Flüchtlinge stellen sich nicht den Verhältnissen. Pilger haben ein Ziel. Sie laufen hinter Jesus her. Jesus hat den Onesimus genommen, wie er war. Jesus hat beim Bierbaum genommen, wie er war. Aber er hat uns verändert. Und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Satz, die erste Hälfte. Er nimmt uns, wie wir sind. Eine herrliche Tatsache, dass wir uns nicht erst bemühen müssen, besser machen müssen, anständiger werden müssen, fehlerloser sein müssen. Nein, er nimmt uns so, wie wir sind. An dem Tag, wo du dich zu ihm bekennst und sagst, Herr, ich möchte mit dir leben, dann nimmt er dich einfach so, wie du bist. Und du musst überhaupt nichts verbessern. Gar nichts. Aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Und dieser erste Satz, er nimmt uns, wie wir sind, das wäre eine ganz, ganz falsche Aussage, wenn nicht der zweite dazu käme. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Er verändert uns. Gott sei es gedankt, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Ich kenne auch so Menschen, die kennt ihr sicherlich auch, die sind zum Glauben gekommen und dann waren sie Christen, meinten sie, haben eine Erfahrung mit Jesus gemacht und dann hat sich nichts verändert. Sie sind geblieben, wie sie waren. Mit ein wenig frommer Tünche, mit ein wenig frommen Sprüchen. Und die nichtgläubigen Freunde sahen es und sagten sich, wenn das Christsein ist, warum soll ich denn dann Christ werden? Richtig, warum? Warum ist da so wenig überzeugendes Christsein, ansteckendes Christsein? Nein, wir haben einen Prüfstein. Ein Prüfstein dafür, ob einer Christ ist, ob er Christ geworden ist und als Christ lebt. Und dieser Prüfstein ist, wird ein Mensch liebevoller? Liebevoller. Wir haben alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn Jesus dann in unser Leben hineinspricht und uns nimmt, wie wir sind, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern, mit unseren Gewohnheiten, dann verändert er uns. Und das wird man merken, ob einer liebevoller wird. Der kann einer so ein richtiger Kotzbrocken sein, kommt zum Glauben und dann verändert ihn Jesus. Ich glaube nicht, dass sich das ändert, was die anderen Leute mit Kotzbrocken bezeichnen. Der Charakter ändert sich nicht. Aber er ist zwar immer noch ab und zu wütend und fährt aus sich heraus. Kann ich nur den anderen Leuten sagen, stellt euch vor, der wäre kein Christ. Jesus verändert uns. Er macht uns liebevoller. Noch einmal Alvin, mein Alkoholiker. Als der zum Glauben gekommen ist, fing ein ganz langer Prozess an. Ein Prozess, in dem er sich verändert hat. Das war ein mühsamer Prozess. Erstmal musste er weg vom Alkohol. Und was das bedeutet, das können eigentlich nur die ermessen, die selbst in ähnlicher Situation waren oder sind. Da musste er sich mit seiner Frau versöhnen. Sie lebten schon lange getrennt. Und da musste er wieder einsteigen in seinen Beruf. Er war dann später in Krelingen und ich habe ihn so oft gesehen, da sind wir uns vor Freude um den Hals gefallen, wenn wir uns gesehen haben und haben einander in die Augen geguckt und da konnte ich etwas sehen, etwas vollkommen Verändertes. Dieser zerstörte, schon fast total kaputte Mensch, der guckte auf einmal, ich sag's mal mit diesem Wort, gütig, liebevoll. Das hat Jesus gemacht. Da konnte man es ablesen, was Jesus aus einem Menschen machen kann. Ich weiß nicht, was bei dir hängt und wo, ob überhaupt etwas hängt. Und ich weiß nur, dass Jesus dir helfen kann, liebevoller werden. Als Christen gebrauchen wir oft das Wort Heiligung. Ich will das an dieser Stelle auch gebrauchen. Heiligung, die wird auf der Seite Gottes geschrieben. Gott heiligt uns. Und unsere Antwort ist die Liebe. Gott heiligt uns. Und unsere Antwort ist die Liebe. Noch einmal, das ist der Prüfstein, an dem wir sehen können, wie es mit uns werden wird oder werden soll oder schon auch geworden ist. Wenn man nach vielen Jahrzehnten sagen kann, ich wundere mich über mich selbst, früher hätte ich da ganz anders reagiert. Und nun geht Onesimus zurück zu Philemon. Was ist da wohl in ihm vorgegangen, als er zurückging, innerlich frei? Aber er ging zurück in dieselben Verhältnisse, vor denen er vorher geflüchtet war. Was für eine Persönlichkeit hatte Jesus aus ihm gemacht? Ich nehme an, der Onesimus hatte Angst. Philemon war Christ. Und natürlich kann man von einem Christen erwarten, dass er vergibt. Aber kennt ihr nicht auch Leute, die nicht vergeben und die sich trotzdem Christen nennen? Onesimus ging. Und da lernen wir gleichzeitig etwas ganz Wesentliches. Wenn man Christ ist, dann setzt man sich mit seinem Leben und den Verhältnissen auseinander. Dann flüchtet man nicht. Und wer geflüchtet ist, der muss immer wieder zurück an den Punkt, an dem er ausgestiegen ist. Ein Christ flüchtet nicht. Und Philemon, der muss den Onesimus nun annehmen als sein Freund, als seinen Bruder. Das wird ihm schwer gefallen sein. Auch der Mann war nicht zu beneiden in der Situation. Aber es war der Auftrag, den Paulus ihm gegeben hat. Später wird Ignatius, ein großer christlicher Märtyrer, von Antiochien nach Rom gebracht. Dort soll er hingerichtet werden. Und unterwegs schreibt dann die Gemeinden in Kleinasien Briefe, die uns erhalten geblieben sind. Und im ersten Abschnitt eines dieser Briefe, den er bei einem Aufenthalt in Smyrna an die Gemeinde zu Ephesus richtet, weiß er viel Gutes über deren Bischof zu sagen. Und wie hieß der Bischof? Na, dreimal dürft ihr raten, Onesimus. Ignatius nennt ihn mit dem gleichen Wortspiel wie Paulus. Er heißt Onesimus und ist Onesimus, einer, der Christus nützlich ist. Also, man weiß es nicht ganz genau, aber es ist nicht auszuschließen, dass aus dem entlaufenen Sklaven Onesimus im Lauf der Jahre der Bischof von Ephesus wurde. Vom entlaufenen Sklaven und Dieb zum Bischof. Dass das nicht falsch verstanden wird. Unsere Bischöfe sind nicht alle weggelaufene Sklaven und Diebe. Aber dieser hier, Onesimus, das war einer. und er wurde zu einem lebendigen Zeichen der Gnade Gottes. Und so bleibt zum Schluss nur eine einzige Frage. Und das ist die ganz einfache Frage: Was hat Jesus mit dir vor? Was hat Jesus mit dir vor? Freiheit? Auch in schwierigen Verhältnissen? Du sollst nützlich sein für Jesus. Wie? Das musst du im Gespräch mit Jesus klären. Amen.